Ja, das merkt man ja auch. Das Zitat, das habe ich vor 4 Wochen schon mal vorgelesen. Das lese ich jetzt nochmal vor, weil es in dem Zusammenhang so einschlägig ist. Das Zitat macht richtig die Entgegensetzung. Das Zitat heißt, ganz offensichtlich geht es den Regierungen der USA und Großbritanniens dabei nicht um Menschenrechte und Demokratie, nicht um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder um angebliche Massenvernichtungswaffen, sondern um politische und wirtschaftliche Interessen in einer der ölreichsten Regionen der Erde. Ja, ich habe da vor 4 Wochen schon drauf rumgeritten, dieses Nicht-Sondern ist ganz verkehrt. In dem Nicht-Sondern, da steckt drin, der Kriegszweck ist verwerflich, den die Amerikaner haben. Warum? Weil wirtschaftlicher Egoismus dahinter steht. Und den setzen sie in Entgegensetzung zu Menschenrechte, Demokratie, Kampf gegen Terrorismus und Beseitigung von Massenvernichtungswaffen. Ja, man muss sogar so sagen, all diese Bestreitungen, all diese pazifistischen Proteste gegen Krieg sind im Grunde ein Streit um den gerechten Krieg.
Ich will jetzt den jetzt nicht unterstellen, aber ich meine, das ist ja schon weiter zu.
Also, in der Entgegensetzung wird deutlich, dass die Entlarvung hier liegt, wirtschaftlicher Egoismus vor. Dass das die Anklage gegen Amerika ist. Und da muss man dazu erstmal sagen, ja, aus Altruismus hat noch nie eine Nation einen Krieg geführt. Das ist ja absurd, dass ein Staat einen Krieg ohne Interesse führen soll. Jetzt entdeckt man das Interesse und erklärt es als, na, damit ist der Krieg aber als ungerechter aufgedeckt. Und setzt in Entgegensetzung zu Formeln für die Weltordnung schaffen oder garantieren. Als ob das die Weltordnung garantieren ein Altruismus des Staats wäre. Wenn Amerika die Weltordnung garantiert, dann garantiert es seine Weltordnung. Dann schafft es sich die Welt, die der eigenen Nation am meisten nützt. Und dann ist Weltordnung gar nichts anderes als der Zustand, in dem Amerika sich die Welt nützlich und zweckmäßig macht. Dann ist der Gegensatz von nationalem Egoismus beim Öl und Weltordnung, den gibt es gar nicht. Aber die Protestler spielen auf genau den Gegensatz an und sagen, Blut für Öl, das ist quasi ein mieser Tausch. Ja? Das ist nicht in Ordnung. Da merkt man, die Kritik am amerikanischen Krieg misst Amerika und blamiert Amerika eigentlich am eigenen amerikanischen Selbstbild des wohltätigen Hegemons. Der Weltmacht, die alles im Griff hat und das nicht zum eigenen Nutzen. Also an dem unsinnigen Bild, ein Bild, das es nie in der Weltgeschichte gegeben hat. Aber an dem Bild wird Amerika blamiert. Und das geht ja weiter, ja. Also wenn dann die Kritik in dem Ölargument fortgesetzt werden soll, dann geht man drauf, Bush, den kennt man doch, den Kerl, der kommt doch aus Öldynastien, der hat doch im Ölgeschäft sein Geld verdient. Womöglich sagt man noch, der hat schon Ölfirmen in den Sand gesetzt. Also da macht man ihm noch nicht einmal das Geld scheffeln am Öl zum Vorwurf, sondern dass er es nicht mal gescheit gekonnt hat. Jedenfalls sind es alles Varianten dessen, dass man nicht gelten lässt, dass es eben ein Nationalinteresse Amerikas ist, sondern bloß ein wirtschaftliches Interesse. Es ist ein interessantes Missurteil, auf die Tür zustande kommt, dass auf einmal, wenn es um Krieg geht, dann ist der Profit nicht mehr recht. Muss ich mir denken, alles in unserer Gesellschaft wird von Profit gemacht und es ist immer in Ordnung. Selbstverständlich muss die Rendite stimmen, sonst kann es keine Arbeitsplätze geben. Selbstverständlich müssen die Gewinne stimmen, sonst können ja keine Steuern bezahlt werden. Und. Alles. Für alles ist immer der Profit recht. Und wenn Krieg ist, ist der Profit schlecht. Für Krieg soll kein Profit, nein, andersrum. Für einen Profit darf ein Krieg nicht stattfinden. Was wird da ausgedrückt? Ja, die eine Seite habe ich schon gesagt. Das Ideal, dass Krieg bloß für Ordnungsfragen und nicht für Egoismus stattfinden sollte. Und zweitens, ja halt auch wieder die Anspielung an die idealistische Fassung der Realität. Die Gewalt ist zuständig für die Ordnung, für die Spielregeln. Und der Profit soll dann ohne Gewalt unter den Konkurrenten unter Beachtung der Gesetze gemacht werden. Aber man traut dem Geschäftssinn immer zu, dass er es auch ohne die Regeln des Rechts macht, sondern halt mit Gewalt macht. Und auch da soll es nicht dazu führen, dass man sagt, na jetzt sagt mir das was über den Laden. Ja? Amerika will den Krieg fürs Öl, meinetwegen. Jetzt könnte man doch auch da sagen, ein Zugriff auf einen wichtigen Rohstoff ist offenbar jeden Massenmord wert. Könnte man doch auch sagen, aha, in so einer Welt leben wir, in so einer Gesellschaft leben wir. Und schon wieder kommt genau die Entdeckung daher als, na da muss ein Verstoß vorliegen. Das kann ja bloß eine Entgleisung sein, wenn Krieg für einen materiellen, ökonomischen Vorteil geführt wird. Wie gesagt, die Entgleisung, die wird dann verbildlicht, wenn man sagt, der Bush ist doch ein Sprössling der Ölmafia. Und wenn man mit Buschmasken auf Demos geht, ja, dann verzerrt man es, also dann bringt man es so weit, dass man den bösen Menschen verantwortlich macht und es nochmal abtrennt vom amerikanischen Staat und seiner Raison und den amerikanischen Gründen, die es für sowas gibt. Man ist einfach nicht bereit, das, was man als Gewalttätigkeit und Barbarei der Gesellschaft erfährt, auch als Urteil über sie gelten zu lassen. Deswegen, wie gesagt, das ungewöhnliche, absurde, dass man sagt, alles, was die Außenpolitik erreichen will, könnte sie auch ohne Krieg erreichen. Und das, was sie nur mit Krieg erreichen kann, das kann eigentlich kein Ziel der Außenpolitik sein. Ich will ja einen letzten Abschnitt machen und dann erstmal Pause. Es gibt die Anklage in der Friedensbewegung, dass der Krieg illegal sei, dass der Krieg völkerrechtswidrig ist, dass der Krieg gegen die UNO ist. Und da gibt es jetzt wieder ein Zitat. In diesem Fall von einer schon sehr braven Abteilung der Bewegung, aber auch die demonstrieren, vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der lässt wissen, die weltweite Auseinandersetzung mit dem Terrorismus und mit Massenvernichtungspotenzialen, insbesondere in den Händen von Diktatoren, ist Sache der Völkergemeinschaft und nicht eines einzelnen Landes, auch wenn es sich um die derzeit einzige Supermacht handelt. Wenn ein globales Gewaltmonopol als Ultima Ratio in Anspruch genommen werden muss, dann darf dies nur nach den Regeln des Völkerrechts geschehen. Also hier ist die Kriegsgegnerschaft schon zur bedingten Kriegsbereitschaft geworden. In dem Zitat steht schon ausdrücklich, wenn Krieg, dann nur durch UNO. Ja, wenn die Gewaltanwendung als Ultima Ratio in Anspruch genommen werden muss, dann durch die UNO und nicht völkerrechtswidrig. Ja, wie human. Da wird der Idealismus schmiegt. Der Idealismus schmiegt sich jetzt da schon sehr den Regeln des zwischenstaatlichen Verkehrs an, der sich in den letzten 40 Jahren herausgebildet hat und idealistisch ist er bloß noch dadurch, dass er heute an den Regeln festhält, wo die Amerikaner gerade sagen, die Regeln gelten jetzt nicht mehr. Die Regeln von gestern gelten jetzt auf einmal als gut. Ja, was waren denn die eigentlich? Was war denn völkerrechtskonform? Völkerrechtskonform war ein Zustand, in dem ein Gremium von sechs Großmächten gesagt hat, gegen unsere Interessen kann kein Krieg legitim sein. Sie haben gesagt, das ist vielleicht was Schönes. Die mächtigsten Staaten der Welt sagen, gegen uns ist jeder Krieg unerlaubt. Krieg, der gegen unsere Interessen verstößt, ist nicht in Ordnung. Umgekehrt, wenn wir uns zu fünf Vetomächte gibt es, ne? Wenn wir uns zu fünft einig sind und Krieg nötig finden, dann ist er völkerrechtlich geboten. Wenn wir also gemeinsam einen Staat fertig machen wollen, wenn wir fünf Mächtigen irgendeinen Sechsten für so böse, also für so störend halten, dass wir uns gemeinsam einig sind, dass der weggehört, dann ist Krieg in Ordnung. Mehr als das war es doch gar nicht. Das ganze Völkerrecht ist doch nichts anderes als, es ist dem Sicherheitsrat der UNO vorbehalten, Krieg zu einem Gerechten zu erklären oder Krieg zu einer Verletzung von Völkerrecht zu erklären. Und wann ist er gerecht? Wenn die 50 einig sind. Natürlich, während der letzten 50 Jahre waren die 50 selten einig. Weil es ja 40 Jahre von den 50 die Sowjetunion gegeben hat. Und die hat ja immer Njet gesagt im Sicherheitsrat. Das kennt man ja, das Njet ist das berühmteste Wort der russischen Sprache. Jetzt sagen die Amerikaner, dieses Völkerrecht ist veraltet. Denn dieses Völkerrecht, das Völkerrecht schreibt doch bloß ein Kräfteverhältnis fest und erklärt es zum Rechtszustand, in dem fünf Weltmächte so selbstständig mächtig sind, dass die anderen auf sie Rücksicht nehmen müssen. Dann konzidieren sie sich auch einen Einspruch beim eigenen weltpolitischen Auftreten. Dann gibt es Sicherheitsratsberatungen über Kriegsaktionen. Jetzt sagt Amerika, jetzt bin ich die einzige Supermacht. Ich brauche den Respekt nicht mehr vor den anderen. Ja, dann gilt das Veto auch nichts mehr. Dann wird der Völkerrechtszustand von gestern zum Unrecht. Und der Zustand, dass Amerika sich das Recht auf Krieg vorbehält und allen anderen das Recht auf Krieg verweigert, das ist der neue Rechtszustand. Das wollen die Amerikaner jedenfalls, dass es wird. Ja, das ist der Standpunkt Amerikas jetzt. Wenn wir einen Krieg nötig finden, dann soll der UNO-Sicherheitsrat unterschreiben. Und wenn er unterschreibt, dann hat der UNO-Sicherheitsrat seine Verantwortung bewiesen. Und wenn er nicht unterschreibt, ist er unverantwortlich und irrelevant. Das ist der Standpunkt. Insofern wohnen wir der Situation bei, dass Völkerrecht reformiert wird gerade. Oder jedenfalls richtiger gesagt, es findet im Moment ein Kampf statt um die Reform oder Nichtreform des Völkerrechts. Aber da merkt man, was Völkerrecht ist. Nichts anderes als der festgeschriebene Gewaltzustand zwischen den großen Gewalten. Ja, und wenn man sich das klar macht, dann darf man doch selber nicht im Namen des Völkerrechts Protest erheben. Dann darf man doch nicht so tun, wie wenn das Völkerrecht eine Bremse für die großen Mächte wäre. Dann darf man doch nicht selber an der Illusion mitstricken, Völkerrecht wäre eine Schranke zur Domestizierung der Gewalt in der Welt. Wenn Völkerrecht nichts anderes ist, als die vorläufige Festschreibung des Stands der Gewalten, dann muss man merken, dass es in dem Sinn ein Recht zwischen den Völkern, da haben wir vor 4 Wochen drüber geredet, fällt mal, dass es in dem Sinn ein Recht zwischen den Völkern, wie im Staat, wie im Innern, wo eine oberste Gewalt existiert und das Recht erlässt und alle anderen dann untereinander zum gewaltfreien Verkehr gezwungen sind und gezwungen, sich im Rahmen des Rechts zu bewegen, des von der Macht gesetzten Rechts zu bewegen. Das Verhältnis gibt es zwischen Staaten gar nicht. Dann soll man doch auch nicht für den Idealismus plädieren, die Staaten sollten sich an ein Recht halten, wo sie gerade dabei sind, das Recht zu setzen. Interessant ist halt Folgendes an der Stelle. Jetzt, wenn man endgültig bei dem Punkt ist, keine Hegemonie, sondern UNO, sondern Völkerrecht, dann sind die Friedensdemonstranten endlich an dem Punkt, wo sie sich einfach mit dem Kanzler Schröder und seinem Außenminister treffen. Also jetzt sagen sie wirklich beide genau dasselbe. Auch da möchte ich erstmal wichtig darauf hinweisen, und es ist ein Riesenmissverständnis, das die beiden verknüpft. Die Friedensdemonstranten kommen immerhin her von dem Schrecken über den Krieg, kommen her von der Sorge, es könnte Krieg geben. Der Kanzler Schröder kommt her von der Sorge, das weltpolitische Gewicht Deutschlands könnte Schaden nehmen. Die kämpfen in der UNO gegen einen Krieg, der ihnen mal nichts nützt. Die kämpfen gegen einen Krieg, der die Deklassierung der europäischen NATO-Partner mit zu einem Nebeneffekt hat. Die kämpfen gegen die Deklassierung. Die anderen kämpfen für den Frieden. Sagen tun sie haargenau dasselbe. Wenn der Schröder sagt, die friedlichen Mittel sind noch nicht ausgeschöpft, dann meint der, für den amerikanischen Krieg gibt es kein deutsches Ja, jedenfalls noch kein deutsches Ja, aber wahrscheinlich jetzt, wie es hinausläuft, überhaupt kein deutsches Ja. Und dann meint er, er riskiert die Verschlechterung der Beziehungen zu Amerika, um die daran zu erinnern, dass man mit großen Partnern nicht so umspringen kann. Und um zu sehen, wie weit er eine bessere Behandlung durch die Supermacht erzwingen kann. Das ist die deutsche Politik. Und dafür sagt er, wir Deutschen haben Krieg kennengelernt und wir wissen, wie schlimm Krieg ist. Andere wissen das offenbar nicht. Und sagt, er macht deswegen Frieden, aber das sagt er bloß dazu, zu dem, dass er sich um das deutsche Gewicht in der Welt sorgt. Und die Friedensbewegten machen es genau umgekehrt. Die sorgen sich um Frieden und sagen, die deutsche Außenpolitik wäre doch genau das Richtige dafür. Einerseits ein Riesenmissverständnis. Andererseits, sofern sind sie sich dann auch wieder nicht die beiden Seiten. Denn das knüpft an den Eingang an. Die Ablehnung des Krieges im Namen des Friedens ist ja doch ein patriotischer Gedanke. Es ist ja doch eine Sorge ums Vaterland. Eine Sorge um alles das Gute, was im Vaterland doch normalerweise existiert und was jetzt verlassen werden soll. Ja, bei dem letzten großen Friedensbewegung, also in den 1983 bis 87, wo es um die Raketen in Deutschland ging, um Mittelstreckenraketen, die gegen die Sowjetunion in Stellung gebracht werden sollten hier. Da war es richtig erkenntlich. Die Friedensbewegten sagen, Krieg macht doch alles kaputt, was verteidigt werden soll. Das war die Sorge, in dem Krieg, der hier vorbereitet wird, geht Deutschland kaputt. Da war es richtig, der alternative Patriotismus, die Sorge um den Bestand des Vaterlands, gegen das man nichts hat, dem man nichts Schlechtes nachsagen kann, außer der falschen Verteidigungspolitik. Jetzt ist natürlich ein bisschen anders, weil dieser Krieg bedroht nicht Deutschland im Sinn von, dann geht Deutschland kaputt. Ein bisschen bedroht der Krieg die Werte, die man dem eigenen Vaterland doch zugute hält. Und dadurch, dass die Regierung selber das ablehnt, den Krieg, kriegen die Friedensdemonstranten nicht ein Misstrauen im Sinn von, da müssen sie was falsch gemacht haben, wenn der Kanzler selber zum Friedensdemonstranten wird, sondern sie sehen sich bestätigt, quasi den Beweis, ja, Frieden als Projekt der Außenpolitik ist doch realistisch, ist doch möglich. Es sind ja nicht nur wir Spinner, sondern es ist ja auch der Kanzler selber, der den Standpunkt vertritt. Sie fühlen sich bestätigt durch die deutsche Politik. Und wenn Sie Misstrauen gegen den Schröder haben, dann einzig in der Richtung, er könnte umfallen. Nicht das, was er macht, dem, was er macht, misstrauen Sie. Also nie, da denken Sie nicht, wie rechnet denn der eigentlich. Sondern, dass er rechnet, das wissen Sie in einer Hinsicht. Aus Rechnung könnte er von der guten Sache auch wieder Abstand nehmen.
Also lassen wir sagen, die Israel-Irak-Waffenhandel, da
Genau. Ja, wir haben ja vor 4 Wochen drüber geredet. Wir haben ja vor 4 Wochen drüber geredet. Der Standpunkt heißt dann, man muss Bündnispartner nehmen, wo man sie finden kann. Und wenn der Schröder heute für die gute Sache ist, ist es schön. Und wenn er vor 4 Jahren nicht dafür war, ist es schlecht. Und wenn er in 2 Jahren wieder nimmer dafür ist, ist es auch schlecht. Aber jetzt ist es gut. Besser wäre es, man würde sich das Kalkül klar machen, aus dem der Schröder jetzt gegen den Krieg ist. Derselbe Mann, der vor wenigen Jahren für den Krieg an anderer Stelle war. Dann wüsste man nämlich, dass man sich hier einen Bündnispartner gesucht hat, der was ganz anders will, als man selber meint. Ja, das ganz vergessen haben Sie es ja nicht, aber Sie schätzen erst einmal, Sie schätzen das, dass der Protest von oben Recht kriegt. Und das verrät was. Pazifismus ist halt, ist immer ein wenig eine verzweifelte Liebe zum Vaterland. Es ist die wahre Sorge um das Gute, was das Gemeinwesen ist. Und es ist die Sorge, die in aller Regel vom wirklichen Gemeinwesen zurückgewiesen wird. In aller Regel werden die Pazifisten als vaterlandslose Gesellen verurteilt und die wollen das gar nicht sein. Die sorgen sich ja gerade um den Bestand, um das Gute, was sie ihrem Gemeinwesen nachsagen wollen. Und deswegen leiden sie dran, wenn sie als Wehrkraftzersetzer oder vaterlandslose Gesellen angeschaut werden. Andere, die die Wehrkraft wirklich zersetzen wollen, die das Vaterland wirklich kaputt machen wollen, weil sie nichts davon halten, für die wäre das ja gar kein Vorwurf. Für Pazifisten ist es ein Problem. Und deswegen ist es für sie so eine Erleichterung, dass in diesem Fall ihr Nein zum Krieg mit dem Ja zum eigenen Staat mal so schön zusammenpasst.
Insofern muss man das auch ein bisschen modifizieren, was du vorhin als Kritik, weil du gesagt hast, wenn jemand auf dem Tisch sagt, er ist gegen den US, in der Auseinandersetzung die Friedensdemonstration heute auftritt, halt gleich am Ende gar noch eine Bestätigung ist. Zwar darf man nicht so ganz anti-amerikanisch sein, aber irgendwie so halb auf der richtigen Linie und so ist dann so ein Demonstrant schon.
Also, ich verstehe den Einwand. Erstmal, heute gegen den US-Imperialismus sein. Ja, es war noch nie so leicht, es war noch nie so passend, wie heute gegen den US-Imperialismus sein. Denn man ist jetzt gegen den Imperialismus eines anderen Staats. Man schimpft über die Ekelhaftigkeiten einer anderen Macht. Insofern, das ist ja selber schon nah am Nationalismus. Gut. Zweitens, andererseits, du hast jetzt gerade auch eingefügt, das, was bei jedem sonstigen Pazifismus immer verlangt ist oder immer dazugehört, dass man bei aller Absage an die Methode des Krieges eine Zusage zum Vaterland macht, sich distanziert von dem Verdacht, man wolle die Nation schwächen. Das findet auch bei der Friedensbewegung noch in dem einen Punkt statt, den du erwähnt hast. Zu allen Demos gehört kein Anti-Amerikanismus. Stellen wir uns mal einen Augenblick naiv. Ja, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich kein Anti-Amerikanismus? Ja, wenn Amerika jetzt die Welt oder wenn Amerika gerade das Land am Golf überfällt. Warum nicht Anti-Amerikanismus? Bitte, Amerika ist die Nation, die das Schlechte, das jetzt gerade vorliegt, macht. Jetzt bin ich gegen die, warum denn nicht?
Weil man sagt, dass Anti-Amerikanismus doch meistens auch was anderes gemeint ist. Manchmal wird damit in Verbindung gedacht, dass man sagt, die amerikanische Kultur ist sowas total Schlechtes und die Amerikaner insgesamt sind so weit unter uns und wir Europäer sind so denen so weit überlegen. Also, wenn man sich davon abgrenzt, ist das anders.
Ja, das ist auch was Wahres dann. Ich verstehe das nicht so arg, dass
auf seine eigene Regierung übertragen. Die Frage ist, warum ist eine Regierung, die vor 4 Jahren so einig und in der Schmalz dahinter war, wie kommt es dazu, auf einmal so überlegt? Das soll sich der Linken oder der Demokraten mal fragen. Das heißt, ich bin da auch ins menschliche, also im Staat, ins Politische, das ist. Die gehen nicht anständig in seiner Rundgehaltung, die können nicht anständig essen, die können nicht anständig was in die Hause bauen. Also, das ist Quatsch. Das ist Quatsch, das schaut in allen Staaten gleich in die Hand aus. Da kannst du mal rauspacken und einpacken, wie lange du das brauchst. Die Deutschen haben mal Leute, die werden dann rausgepackt und wieder reingepackt und die Amerikaner in Mexiko oder deutschen Anstalten rausgeschickt. Das ist dann nicht so, das ist wirklich auch für die Liebe. Das ist quasi eine Illustration einer politischen Stellungnahme im Bereich des völlig-kulturellen. Und da sind alle Staaten genauso liebenswert wie die.
Ja gut, und da meinte ich, das ist doch mein zweiter Satz, ja gut, gegen die Amerikaner, gegen die Leute, wenn der jetzt dann kommt und sagt, ja gut, die Amerikaner, weil es schlechte Leute, das bestimmt nicht, also insofern bin ich kein Anti-Amerikaner, aber wenn es heißt, ja, die Amerikaner sind es gegen den amerikanischen Staat, gegen die amerikanische Regierung, dann sagt ja gut, in dem Sinne würde ich dann von mir aus sagen, Anti-Amerikaner.